Ich freue mich gefühlt endlich mal wieder predigen zu dürfen. Ich weiß nicht, irgendwie war ich schon länger nicht mehr dran, oder? Also es fühlt sich jedenfalls so an. Aber ich predige auch einfach gern bei euch. Also das ist einfach immer wieder schön mit euch. Ehrlich. Ich gehe gerne in die Christusgemeinde. Ich hoffe, ihr auch. Ja. Könnte ein paar mehr werden, ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, heute ist nicht so viel los. Aber vielleicht liegt es auch immer im schönen Herbstwetter, ja. Aber wir sind da und das ist auch schon mal schön. Preis den Herrn. Hallo Mutti. Scheiße. Wollte ich schon immer mal machen. Sorry. Kann ich jetzt im Fernsehen? Schade. Ich habe heute ein spannendes Thema für uns mitgebracht. Also ich hoffe, dass es spannend ist. Ich fand es spannend und ich dachte, es ist mal was anderes. Ihr habt in letzter Zeit viele ermutigende Predigten von uns gehört, viele herausfordernde Predigten, einige wohltuende und seelsorgerliche Predigten. Und ich dachte so, auch als wir so unser fünffältiger Dienstprofil angeguckt haben, ja, wir haben viel so Hirten und Propheten unter uns, gerade in der Gemeindeleitung, aber uns fehlt irgendwie so die Lehrer. Ja, und ich dachte, wir hatten schon länger nicht mehr auch so eine schöne Lehrpredigt. Ich hoffe, sie ist lehrmäßig genug heute für euch. Da ich ja auch selber nicht so der starke Lehrer bin, hoffe ich aber, dass es für euch okay ist. Ich nehme euch einfach mal mit und wir wollen uns mal Räumlichkeiten der Bibel angucken. Ja? Es gibt immer so ein paar Sachen, mit denen beschäftigt man sich irgendwie nicht so sehr, wenn man die Bibel liest. Man hat das Wort gehört, aber man hat irgendwie noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Und heute soll es um das Obergemach gehen. Habt ihr schon mal eine Predigt über das Obergemach gehört? Nee. Ich auch nicht. Und ich habe auch auf YouTube nichts gefunden. Ja. Als guter postmoderner Pastor guckt man ja erstmal auf YouTube und lässt sich inspirieren. Aber irgendwie war da nicht so viel. Es gibt eine Gemeindebewegung in Amerika, die heißt The Upper Room. Da gibt es viel, wenn man googelt, halt Predigten von denen, aber nicht sozusagen, warum die eigentlich so heißen. Aber ich dachte, das Obergemach ist eigentlich mal interessant, sich anzugucken, was das eigentlich so ist, was es bedeutet, wo es herkommt und was das eigentlich alles mit uns zu tun hat. Ja? Das finde ich immer die spannende Frage, ja, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, da werden wir ein bisschen später drauf kommen. Ich guck mal gerade auf die Uhr, 20 vor. Gut, ihr habt ja nicht so viel vor, ne? 12, ist das okay? Ja? Ja? Gut, passt. Schön, und dann machen wir Abendmahl. Wenn man nach einer halben Stunde sagt, das war Punkt 1 von 3, darauf komme ich später nochmal ausführlicher zurück, dann merkt man, ob die Gemeinde wach ist oder nicht. Ich habe mir mal angeguckt, wo wir überhaupt Obergemach oder Obersaal in der Bibel finden. Und es ist jetzt nicht so ausführlich viel, was die ganze Recherche für die Predigt natürlich noch spannender gemacht hat. Und ich habe gemerkt, man hat irgendwie nicht mehr wie im Studium so eine ganze Bibliothek im Nacken. Ja, und die theologische Abteilung der Bibliothek in Pforzheim ist jetzt auch nicht so ausgeprägt. Deswegen habe ich versucht, trotzdem ein bisschen zu forschen und habe angefangen im Alten Testament. Und im Alten Testament finden wir gar nicht so viele Obergemächer. Ich habe zwei Kategorien an Obergemächern im Alten Testament gefunden. Wir finden im 1. Könige 17 eine Geschichte von Elia. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Elia wird gerufen, weil von einer Witwe, von einer reichen Witwe, der Sohn gestorben ist. Und dieser Sohn liegt im Obergemach, ja, und ist da aufgebahrt und Elia geht rein und weckt diesen Sohn auf. Von den Toten, auf eine spannende Art und Weise, wo ich so dachte, wow, heutzutage müsste man da mit sicherer Gemeinde und so nochmal drüber reden. Aber da lesen wir das erste Mal über Obergemächer im Alten Testament. Und wenn man ein bisschen rumforscht, merkt man, dass es nichts ist, was das gemeine Volk hatte. Ich meine, zu der Zeit war das Volk Israel ja eher noch so nomadisch unterwegs. Die waren noch nicht so richtig gesettelt. Die hatten in ihrem Zelt hoffentlich kein Obergemach. Das würde ich jedenfalls gerne mal sehen. Aber so reiche Leute, die ihre Häuser gut bauen konnten, die das planen konnten, die hatten öfter mal auch ein oberes Stockwerk und ein Obergemach. Und der liebe Jeremia beschwert sich darüber eigentlich richtig. In Jeremia 22, Vers 13 lesen wir: Wehe dem, der sein Haus mit Ungerechtigkeit baut und seine Obergemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt. Der sagt, ich will mir ein geräumiges Haus bauen und luftige Obergemächer, und er bricht sich Fenster aus und tefelt sie mit Zedernholz und er streicht sie mit roter Farbe an. Es geht dann weiter und er beschwert sich eigentlich über die Reichen, die in großer Ungerechtigkeit leben oder die anderen um sie herum ungerecht behandeln. Aber nur da lesen wir eigentlich, dass Reiche die das Geld dazu hatten, sich Obergemächer zu bauen. Und eigentlich spielt es für uns erstmal nicht so groß eine Rolle. Das dachte ich euch, schön, jetzt habe ich eine Information bekommen, eine andere ist dafür aus meinem Kopf rausgefallen. Im Alten Testament finden wir nicht so viel. Eins, was ich noch spannend fand, ist, dass wir noch eine andere Art von Obergemächern im Alten Testament finden, und zwar im Tempel. Im Tempel muss es sogar mehrere Räume oben gegeben haben, denn in 1. Chronik 28, 11 lesen wir: Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner Innenräume und des Raumes der Deckplatte. Also im Tempel scheint es Obergemächer gegeben zu haben. Und ich habe jetzt spannende Ausführungen darüber gelesen, ja, was es für uns heißt, das Obergemach im Tempel und lalalala. Und irgendwie fand ich die ganzen Herführungen, die ich da gelesen habe, nicht so plausibel. Also man kann Sachen auch irgendwie einfach übers Knie brechen, damit es irgendwie für unsere Auslegung passt. Deswegen würde ich einfach mal sagen, die Obergemächer im Alten Testament sind für uns erstmal gar nicht so relevant oder so interessant. Wir wissen, dass es sie gab, was sie aber für Funktionen hatten, darüber steht relativ wenig geschrieben. Im Neuen Testament allerdings wird es spannender für uns mit den Obergemächern. Ich hoffe, ihr habt alle eine Idee von Geschichten, die in Obergemächern stattgefunden haben. Ich habe die Jugend gefragt, es war ein zäher Abend. Ja? Aber es war auch spät, wir haben spät mit dem Thema angefangen, aber irgendwie flutschte das nicht so. Ja? Aber vielleicht kommt ihr auf mehr. Ich möchte aber erstmal allgemein reden. Kannst du mir einmal das Bild geben? Mach mal hier vorne Licht aus. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Jerusalem war. Da gibt es ja die bekannten Upper Rooms. Ja, es sind große Hallen mit so Gewölben und so. Sieht ganz toll aus. Habe ich nachgeforscht, ist nicht so wahrscheinlich, dass es tatsächlich die Räume waren, wo Jesus unterwegs war. Aber es wird ihnen ausgelegt. Ich habe gehört, in Jerusalem ist es schon öfter passiert. So ungefähr sahen Häuser damals in der Zeit aus. Viele der hebräischen Häuser hatten auf jeden Fall mehrere Stockwerke. Ein Obergeschoss, zwei. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie jemand aus dem dritten Stock fällt. Also muss es bis zu drei Stockwerke gegeben haben. Und es gibt einfach hier oben im Querschnitt, sieht man es so halbwegs, auf dem Dach noch einen Raum. Da waren wahrscheinlich so einfach Matten ausgelegt, wo man zu Tisch liegen konnte. Diese Räume waren so ein bisschen abgeschieden. Ja, sie waren ein bisschen privater, sie waren weg von dem den Geräuschen der Straße, weil sie höher lagen. Sie waren so ein bisschen ummauert. Man weiß nicht, manche waren oben offen, manche waren zu. Und es waren keine Alltagsräume. Es waren keine Räume, wo die Familie jeden Tag unterwegs war. Die lagen eigentlich mehr unten. Da war dann, weiß ich nicht, ob sie Wohnzimmer und so hatten, aber da, wo das Leben passiert ist, das war mehr so auf Straßenlevel. Und die oberen Räume waren mehr für besondere Anlässe. Oder für Gäste. In manchen Übersetzungen lesen wir auch, dass Jesus nach dem Gästezimmer fragt. Es ist wahrscheinlich, dass da Gäste untergebracht worden sind oder zu Feierlichkeiten, zu großen Festen. So ein bisschen, als würde man ein Esszimmer haben. Ja, für die coolen Leute und sonst, wir haben ein Esszimmer, aber dann essen wir normalerweise nicht. Man isst alle in der Küche. Ja, der Alltag ist irgendwie leichter in der Küche, aber zu besonderen Anlässen macht man mal das Esszimmer auf und deckt das schön ein. So ungefähr können wir uns die Obergemächer vorstellen. Das war mit mehr Platz, da können größere Gruppen reinkommen, wenn man eine große Geburtstagsfeier hatte oder so. In Anführungszeichen. Also Räume, die jetzt nicht so im alltäglichen Leben waren, sondern die so ein bisschen abgeschiedener waren, die ein bisschen ruhiger waren. Und deswegen lag da zum Beispiel auch wahrscheinlich auch schon im Alten Testament der gestorbene Sohn. Und wir lesen später in der Apostelgeschichte eine Geschichte, wo da wieder eine Tote aufgebahrt ist. Also so ein bisschen abgeschieden, ruhig. Und wir lesen ganz viel, dass Jesus mit seinen Jüngern in so einen Räumen unterwegs war. Wir haben ein, zwei Geschichten, wo es mehr erklärt wird und mehr darüber gesprochen wird. Aber wir können davon ausgehen, dass es öfter mal die Orte war, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammengesessen hat. Er war viel unterwegs, er war viel on the road. Ja, er wird auch öfter mal draußen vielleicht ums Lagerfeuer gesessen haben abends. Aber wenn er in Städte kam, gehen wir davon aus, dass er öfter untergekommen ist in Häusern. Und dann würde er mit seinen Jüngern im Obergemach von verschiedenen Häusern gesessen haben. Und die können ganz unterschiedlich groß gewesen sein. Je nachdem, wie groß das Haus ist, ist natürlich auch so dieses Obergemach. Ich gehe mal in meinem Kopf davon aus, dass da, wo Jesus mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert hat, dass es eher klein war. Ja? Aber zum Beispiel da, wo die Jünger dann in der Apostelgeschichte unterwegs waren, lesen wir, dass 120 Leute drin waren oder mehr. Also, könnte ich mir vorstellen, also bei uns passen 120 Leute offiziell in unseren Saal. Also, vielleicht war es ein bisschen enger, weil wir keine Feuerregulation im Neuen Testament hatten. Also, es kann schon eine ordentliche Größe angenommen haben, so ein Raum. Aber ich möchte den Raum des Obergemaches als Orte betrachten, die eine Aufgabe erfüllen oder wo besondere Dinge passiert sind. Und deswegen habe ich euch mal ein paar Kategorien sozusagen mitgebracht. Das Obergemach als Ort der Gemeinschaft. Ja, wir haben es gerade schon anklungen lassen. In Markus 14 lesen wir die Geschichte von Jesus, der nach Jerusalem kommt. Und ab Vers 12 steht da. Und am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir gehen und bereiten, damit du das Passahmahl essen kannst? Und er sendete zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm, und wo er hingeht, sprecht zu dem Hausherrn. Der Lehrer sagt, wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passahmahl essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl vor. Also es ist ein Ort der Gemeinschaft. Jesus ist dahin gegangen und hat in erster Linie erstmal mit seinen Leuten Passa gefeiert. Es war ein Feiertag, es war ordentlich was los in der Stadt und Jesus hat sich mit seinen Freunden zusammengesetzt, hatte Gemeinschaft mit ihnen und hat gefeiert. Hat gegessen, hat sich es gut gehen lassen, da lagen Polster rum, es war schon viel bereitet. Es war ein Ort der Gemeinschaft und des Festes. Dann ist es aber auch ein Ort des Dienens. Wir hangeln uns so jetzt gerade ein bisschen an der Geschichte lang. Im Johannes 13 zum Beispiel lesen wir dann die Geschichte. Sie kommen da an. Ja, die Jünger sind noch so ein bisschen am Streiten, wer von ihnen der Größte im Reich ist und so. Und Jesus bindet sich eine Schürze um, kniet sich hin und fängt an, ihnen die Füße zu waschen. Es ist ein Ort des Dienens, wo er sich hinsetzt und seinen Jüngern dient. Es war eine niedere Aufgabe. Das war die Aufgabe von Sklaven, von Dienern. Und Jesus hockt sich hin und zeigt seinen Jüngern, was es heißt, ein dienender Leiter zu sein. Das ist auch eine Lektion, da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber er zeigt ihnen kurz vor Ende seines Dienstes, was für eine Herzenshaltung er sich von seinen Jüngern wünscht. Und er dient ihnen. Und er wäscht ihnen die Füße. Es ist eben auch ein Ort der Jüngerschaft und der Lehre. Jesus nutzt diese Zeit und lehrt seine Jünger. Wir gehen davon aus, dass er schon vorher an dieser Stelle oder an ähnlichen Orten mit seinen Jüngern zusammengesessen hat und sie gelehrt hat. Aber kurz vor Ostern sitzt er da und nutzt es nochmal, um eine letzte Lehre weiterzugeben. Er lehrt sie darüber, was es heißt, der Erste im Reich Gottes zu sein. Er lehrt sie verschiedene Dinge und er sitzt mit ihnen zusammen und er spricht darüber. Und er hat Gemeinschaft, er hat Jüngerschaft mit ihnen. Es ist ein Ort, wo die Apostel nochmal vorbereitet worden sind für das, was kommt. Aber nicht nur Jesus nutzt es für Jüngerschaft und Lehre, sondern die Apostel folgen seinem Beispiel. Und in der Apostelgeschichte lesen wir dann, wie sie auch Obergemächer nutzen, um sich zu treffen. Und das habe ich gerade schon angeschnitten. In Apostelgeschichte 20 lesen wir, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hier heraus bis nach Mitternacht. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Also es war ein großer Raum, es waren viele Lampen. Und ein junger Mann, aber mit dem Namen Eutychus, saß im Fenster und wurde vom tiefen Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiterredete. Und vom Schlaf überwältigt fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn und umfasste ihn und sagte, mach doch keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, Paulus ehrlich, reiste er also ab. Und sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht weniger getröstet. Also ich hoffe, dass ich heute predige nicht so lange, aber es sitzt auch keiner bei uns im Fenster, das ist schon mal gut. Es muss ganz schön voll gewesen sein, dass einer sagt, oh, ich setze mich aufs Fensterbrett, und sie haben es genutzt als einen Ort der Lehre. Paulus hat es genutzt, hat das Wort rausgeholt und hat gelehrt. Es war ein Ort von Jüngerschaft und von Lehre. Aber um an unserer Geschichte mit Jesus weiterzumachen, es war auch ein Ort des neuen Bundes. Und ich freue mich so, dass es wieder Zeit ist, dass wir nachher zusammen Abendmahl feiern, um uns an diesen neuen Bund zu erinnern. Das Obergemach ist ein Ort des neuen Bundes. Es war eigentlich der Ort, wo die Welt der Jünger auf den Kopf gestellt worden ist. Das, was sie bisher über den Bund mit Gott wussten, die Gesetze, hat Jesus gesagt, es wird jetzt alles anders. Er spricht ganz offen über seinen Tod und darüber, dass er den Bund neu machen möchte. Und wir reden immer darüber, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und für uns bedeutet das gar nicht so viel. Aber für die Juden, die da zusammensaßen, die Jünger sind Juden. Und sie wissen zutiefst, was es bedeutet, im Bund mit Gott zu leben. Das war was sehr Wichtiges, was sehr Tiefgehendes. Und auf einmal sagt Jesus, okay, Freunde, vergesst alles, was ihr bisher gelernt habt. Das ist mein neuer Bund. Und sie sagen, hey, wir verstehen das nicht. Und es wird eine Weile dauern, bis die Jünger verstanden haben, was Jesus ihnen an diesem Abend gesagt hat. Aber ich glaube, dieser Ort wird für sie immer besonders bleiben, weil es der Ort war, wo Jesus ihnen über dieses neuen Bund erzählt hat. Deswegen glaube ich, dass das Obergemach ja einfach die Stätte eines neuen Bundes ist. Wenn wir als Bild darüber nachdenken, was das Obergemach für uns bedeutet, dann ist es so wichtig, immer wieder an diesen Punkt zurückzukommen und zu wissen, das ist der Ort des neuen Bundes, da wo Jesus das erklärt hat und gesagt hat, so wird es sein, das ist mein Blut, das ist mein Leib. Es ist aber auch ein Ort des Wartens und des Gebetes. Jesus ist gestorben und wieder auferstanden und ist nun bereit, zurückzukehren zum Vater. Und in Apostelgeschichte 1 lesen wir, wie Jesus sich nochmal mit seinen Jüngern trifft. In Abvers 4 steht da, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die ihr, sagte er, von mir gehört habt, denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Und er sprach, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hinaufgehen sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe Jerusalems ist. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Also anscheinend eine Gewohnheit. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Und einige Frauen, Maria, die Mutter Jesu und ihre Brüder und die Apostel. Nur eine Aufzählung, aber das tue ich euch jetzt nicht an. Also wir merken, Jesus ist nochmal ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen und er sagt zu ihnen, ich habe euch zwar gesagt, ihr sollt die ganze Welt mit der frohen Botschaft vertraut machen, aber wartet. Geht nochmal zurück nach Jerusalem, setzt euch wieder in euren Raum und wartet. Und das haben sie getan. Das Obergemach wurde zu einem Ort des Wartens und des Betens. Sie wussten nicht, um wie viele Tage es sich handelt. Und es waren mehr als 3, wie wir alle wissen. Aber sie sind immer wieder zusammengekommen, jeden Tag. Und sie haben auf das gewartet, was Jesus ihnen versprochen hat. Und ich glaube, sie konnten sich nicht vorstellen, was es heißt, Kraft aus der Höhe zu bekommen, dass der Heilige Geist zu ihnen kommt. Hatten sie überhaupt keine Ahnung, was das heißt. Aber sie haben gehorsam sich hingesetzt und sie haben gewartet und sie haben gebetet in Einmut. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Das Obergemach ist ein Ort des Heiligen Geistes. Denn zum Pfingstfest saßen sie da Und plötzlich hat das Warten ein Ende. Das Warten hat sich gelohnt und der Heilige Geist kommt mit Brausen und erfüllt sie. Und sie sind ermutigt, gestärkt und bevollmächtigt, um rauszugehen und das Evangelium zu predigen. Und nachdem sie gewartet und gebetet haben, werden 3000 Leute an einem Tag hinzugetan. Sie sitzen da mit 120 Leuten, steht in der Bibelstelle, und plötzlich werden 3000 hinzugetan. Stellt euch vor, wir sind heute 60 maximal, es werden 1500 dazugetan. Stecken wir uns die hin, ja, also kuschelig. Preis den Herrn, es werden 1500, es werden 3000 an einem Tag hinzugetan. Sie werden sich nicht mehr alle an einem Ort versammeln. Wir lesen dann, dass sie sich im Tempel treffen konnten und dass sie dann mehr in so Kleingruppen gegangen sind, in Hausgemeinden und haben dann wahrscheinlich mehrere Obergemächer gefüllt. Also es ist auch ein Ort des Heiligen Geistes. Und, wie wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, es ist ein Ort der Wunder. Wir haben gehört, dass Elia jemanden von den Toten auferweckt hat. Wir haben jetzt schon gehört, dass Paulus jemanden von den Toten auferweckt hat. Gut, das war ein bisschen mehr seine eigene Schuld, aber das ist ein anderes Thema. Und wir lesen von Petrus, der kommt und hört, dass Tabitha gestorben ist. Und Tabitha ist auch aufgebahrt im Obergemach. Und er kommt rein und er weckt sie wieder zum Leben. Er ruft sie nur und sie wacht auf und guckt ihn an. Es ist ein Ort, wo Wunder geschehen. Und jetzt dachte ich mir, ihr fragt euch bestimmt, warum predigst du das, Miri? Warum ausgerechnet das Obergemach? Warum ausgerechnet diese Punkte? Und da hinten wird schon ganz schön gegrinst, ja. Ich werde euch gleich noch eine Erklärung, also ich habe zwei Erklärungen dafür. Erstens, wir als Jugend haben lange gebraucht, aber wir haben endlich einen Namen gefunden für uns. Wir heißen jetzt Upper Room. Genau aus diesen Gründen. Wir haben uns hingesetzt, haben gesagt, was wollen wir aussagen über uns als Gruppe? Was ist das, was uns wichtig ist? Und wir haben gesagt, wir kommen zusammen, wir wollen Jesus erleben, wir wollen ein Ort der Gemeinschaft sein, der Begegnung, der Jüngerschaft, der Lehre, des Heiligen Geistes, des Wartens und Betens, aber auch der Wunder. Und weil es irgendwie auch witzig ist, dass das Ganze auch noch bei mir unterm Dach stattfindet, ja? Aber das ist nur ein Grund. Ja? Wir haben überlegt, wie können wir euch mitteilen, wie jetzt die Jugend heißt. Also Upper Room, wenn ihr es irgendwo seht. Ihr wisst, das ist wir, sind wir als Jugend. Wir freuen uns darüber. Wir arbeiten noch an einem Logo. Wenn jemand von euch vielleicht dafür ein cooles Logo hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber als ich so drüber nachdachte, dachte ich so, was hat es mit euch zu tun? Als Gemeinde. Und ich hatte gestern die Ehre und durfte bei A Glow beim Frauenfrühstück auch den Input halten. Da ging es um Zeit. Und darum, wie wir Zeit mit Gott verbringen. Ich dachte so, wo ist so ein solcher Upper Room, wo ist ein solches Obergemach in deinem Leben? Hast du einen Ort, wo du Gott begegnest? Im Alltag, ich meine jetzt nicht uns hier als Gemeinde, sondern in deinem Alltag, in deinem Leben. Wo ist ein Ort, wo du Gemeinschaft hast mit ihm? Wo ist ein Ort des neuen Bundes, wo du von ihm Lehre bekommst? Wo du Wunder erfährst, einen Ort von Gebet und vom Warten. Unsere Zeit ist so hektisch und so oft müssen wir einfach zugeben, dass, wie Petra heute so schön anmoderiert hat, unsere Zeit mit Gott eher dem Kaffee auf dem Weg entspricht. Ja? Müssen wir doch zugeben. Unter der Woche ist es manchmal ganz schön schwierig, in so einen Obergemach zu kommen. So eine Zeit zu finden, wo wir einfach in seiner Gegenwart sind. Wo wir vielleicht sogar unterwiesen werden. Natürlich ist die Gemeinde ein Ort der Unterweisung und der Jüngerschaft und des Gebetes, aber wir wollen ja mehr als nur Kirche am Sonntag sein, oder? Ich will ja eigentlich, dass wir auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag irgendwie Reich Gottes sind. Ich sehe mich danach, dass ihr mehr Input bekommt als nur hier in diesen Räumen. Ich gehe auch mal davon aus, dass die allermeisten von euch das tun, aber ich weiß von mir selber, dass das euch macht, nicht immer gelingt. Dass ich auch nicht es jeden Tag schaffe, meine Bibel zu lesen. Vielleicht, also ich bin auf jeden Fall auch immer mit Gott irgendwie unterwegs und ich rede mit ihm und er ist Teil meines Lebens und das ist so cool und das ist so ein Segen, aber ich weiß, dass dieses bewusst sich Zeit nehmen einfach nicht immer in den Alltag passt. Und dann ist es auch kein Maßstab, wie guter Christ du jetzt bist oder nicht. sondern wir wissen einfach, unser Leben ist ganz schön busy. Und deswegen, ich habe mal so ein paar Tipps mitgebracht, wie wir es vielleicht schaffen oder wie wir es angehen können, wieder bewusster zu sagen, ich möchte so einen Ort wie das Obergemach in meinem Alltag wieder neu verankern. Ein Ort der Begegnung, des Wartens, des Betens. Und ein Tipp ist, ihr müsst euch dafür bewusst Zeit nehmen. Zu sagen, ach, ich mach's, wenn ich irgendwie gerade Zeit dafür habe und wie es in meinen Alltag passt, werden wir nicht weit kommen. Ja, manchmal brauchen wir Menschen Struktur. Also wir müssen uns das schon bewusst vornehmen, weil sonst geht es so schnell unter. Ich habe gestern den Vergleich genutzt, habe gesagt, stille Zeit mit Gott ist wie Sport. Ja? Wir wissen, es würde uns gut tun. Ja? Und wir wissen, wir sollten es machen. Und wenn wir es regelmäßiger machen, dann macht es sogar richtig Spaß. Aber irgendwie kommen wir nicht dazu. Ja? Der innere Schweinehund ist zu groß. Dann ist irgendwie doch die Woche zu voll. Wenn ich es mir nicht richtig eingetaktet habe, dann mache ich es vielleicht auch nicht. Ja? Irgendwie so ein bisschen ist stille Zeit wie Sport. Ja? Und man muss sich das bewusst vornehmen. Zweitens, finde eine Zeit, die dir gut passt. Die allermeisten machen ihre stille Zeit morgens. Und es ist gut so, wenn wir uns auf den Tag ausrichten, unsere Gedanken sind beim Herrn und irgendwie gehen wir anders in unseren Alltag rein. Luther hat mal gesagt, ich bete jeden Morgen eine Stunde und wenn richtig viel los ist, bete ich zwei. Klappt bei mir persönlich nicht so. Ja? Und vielleicht denkst du, ich bin einfach nicht die Morgenperson. Ja? Ich habe jetzt letzte Woche einen Freund von mir getroffen, der die Master's Commission in Berlin leitet. Toller geistlicher Mann, der sagt, Miri, morgens ist mein Hirn so Matsche, ich kriege kein Gebet zusammen. Er lernt Psalme auswendig, der sagt, morgens bete ich auswendig gelernte Psalme und wenn mein Hirn irgendwann funktioniert, so nach dem Mittagessen oder so, dann macht er stille Zeit. Vielleicht geht es dir auch so, wo du sagst, ich versuche immer, morgens stille Zeit zu machen, ich krieg's nicht hin. Es gibt vielleicht eine andere Zeit im Tag, die dir besser passt. Und dann musst du dich nicht quälen, sondern überleg mal, vielleicht passt es dir abends besser. Als Jugendliche habe ich nur abends stille Zeit gemacht und habe mich sozusagen auf den neuen Tag ausgerichtet. Weil ich es tagsüber nicht so hinbekommen habe. Oder in der Mittagspause. Wenn du Schichtdienst arbeitest, ist eh alles anders. Ja? Ich glaube, die Schichtdienstler unter uns wissen, dass ihr Leben irgendwie anders läuft zu der Welt um sie rum. Aber vielleicht ist es deine Zeit auch morgens im Auto, auf dem Weg zur Arbeit. Ich bete immer im Auto. Für Gnade für mich, ja, dass ich nicht so schimpf. Und für Parkplätze. Aber vielleicht kannst du es ja auch nutzen, um anders mit Gott unterwegs zu sein. Finde eine Zeit, die dir gut passt. Es muss nicht morgens sein. Ihr müsst euch da nicht so geißeln. Ja. Aber irgendwo dir bewusst eine Zeit suchen. Und finde einen Ort, der dir passt. Ja. Ich habe das Glück, ich habe Obergemächer. Ja. Aber das meine ich nicht. Sondern ich habe zum Beispiel oben das wunderbare Kreuz noch stehen und ich habe meine schönen Stühle daneben und ich mache sehr gerne unterm Kreuz stille Zeit. Aber ich kann nicht lange still sitzen. Ja, kennt mich, ja. Ich kann zwar lazy sein und auf dem Sofa rumgammeln, aber ich kann irgendwie nicht lange still sitzen. Und ich muss rausgehen. Ich liebe es, spazieren zu gehen. Ich liebe es, hier direkt an der Nagold zu sein und ich laufe los Richtung Wildweißenstein oder ins Würmtal und ich mache einfach draußen stille Zeit mit Gott und wir labern und ich kann manchmal richtig so Dialoge mit Gott führen. Das ist super, ja. Aber ich brauche das und das ist mein Ort. Vielleicht sagst du, ach, morgens im Bett, bevor ich so richtig die Augen aufmache, dann liege ich da und ich rede mit meinem Herrn und dann schlage ich meine Bibel auf, mache mein Lichtchen an. Super. Oder du sagst, nee, also das ist alles gar nicht meins, ich brauche das Leben um mich rum, ich bin nur froh im Großraumbüro. Und dann ist vielleicht Starbucks oder so der richtige Ort für dich, wo du mit deiner Bibel sitzt und das Leben tobt um dich und da kommst du zur Ruhe. Ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber finde einen Ort, der dir passt. Und finde deinen Zugang, der dir passt. Ich habe schon gesagt, ich brauche die Natur, ich muss rausgehen, ich muss mich bewegen. Ich kann auch besser denken, wenn der Rest von meinem Körper beschäftigt ist. Ja? Wenn der eine Hirnhälfte beschäftigt ist, kann die andere in Ruhe denken. Ich kann auch, wenn ich male oder Solitär spiele, kann ich immer besser denken. Tu was, was dir gut tut. Denk nicht, du musst jetzt jeden Morgen eine Stunde Bibelstudium machen, um ein guter Christ zu sein. Die Bibel sollte immer dazugehören, dann komme ich gleich nochmal hin. Aber vielleicht ist Musik dein Zugang. Mach Lobpreis, wenn du ein Instrument spielst oder gut singen kannst. Mach auch Lobpreis, wenn du nicht gut singen kannst, aber vielleicht solltest du darauf achten, dass nicht so viele da sind. Also vielleicht nicht bei Starbucks. Andererseits, make a joyful noise, heißt es in der Bibel. Aber finde deinen Zugang. Vielleicht bist du kreativ. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die kreativen Ecken entdeckt. Ich kann zwar keine fehlerfreien Strichmännchen malen, aber ich habe die kreative Ecke für mich ein bisschen entdeckt. Und es gibt so, was es heißt, Bible Journaling. Da suchst du dir einen Vers raus und dann versuchst du dazu, das kreativ umzusetzen. Malen, zeichnen, mit Tusche, keine Ahnung. Und es ist super. Meine Bilder würde ich zwar nirgendwo ausstellen, aber in der Zeit, wie du dich damit beschäftigst, sinken diese Verse so tief in mein Herz und ich liebe das. Finde einen Zugang, der zu dir passt. Und stell alle Ablenkungen ab. Telefon, ja, Lieblingsablenkungsgerät. Ich bin spazieren, ist immer in meiner Tasche, es vibriert und ich muss sofort drauf gucken. Hinterher ärgere ich mich, weil ich denke, das hätte jetzt auch noch 20 Minuten Zeit gehabt. Aber wir sind so, oder? Das Ding vibriert oder klingelt in unserer Tasche und wir gucken drauf. Und wenn wir stille Zeit machen und das Ding ist in unserer Nähe, ist die stille Zeit irgendwie ganz schnell aus dem Fenster. Oder der Laptop, oder. Aber es gibt auch andere Ablenkungen. Manche Leute sagen, wenn ich am Fenster sitze, lenkt mich jeder Vogel ab, der draußen vorbeifährt, fliegt. Also Vögel, die draußen vorbeifahren, würden mich auch ablenken. Ich meinte aber fliegen. Da musst du dich halt vielleicht einfach mit dem Rücken zum Fenster setzen. Also überleg, was lenkt mich ab? Wie kann ich mich gut auf den Herrn konzentrieren? Und ganz ehrlich, die Welt überlebt auch mal 20 Minuten ohne dich. Ist das okay? Mal, meine Familie sitzt da oben und gackert sich ein ab, das lenkt mich echt ab. Ja, ehrlich. Es hat jemand aufgepasst hier. Eine Sache ist hängen geblieben. Ein besseres Beispiel kann es ja gar nicht geben. Ja, das war ungeplant. Der Herr ist gut. Stell mal dein Handy ab. Also ich glaube, wir sind alle immer irgendwie beschäftigt. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich sollte erreichbar sein. Was ist, wenn was ist? Ja, das ist, glaube ich, auch oft unser Gedanke mit dem Handy. Und ich denke mal, oh, ich bin auch sonntagabends und montags erreichbar, falls mal jemand stirbt oder so. Ehrlich, ich habe jetzt 4,5 Jahre gedient. Bisher ist noch keiner gestorben und hat mich angerufen. Ja, also auch das würde mich tatsächlich ablenken. Ja. 20 Minuten hält die Welt auch mal ohne dich aus. Oder eine Stunde. Oder 10 Minuten. Egal, wie lang deine stille Zeit ist. Ich bin fast fertig. Die Bibel sollte immer dazugehören. Wie viele von euch haben eure Bibel jetzt gerade dabei? Und ich meine nicht die App, sondern eure Bibel. Ha, einer. Perfekt, kriegst ein Gummibärchen. Zwei. Sehr gut. Ente. Ja, ist schon mal schön, ja. Halber Gummibärchen. Eure Bibel ist so wichtig. Und ich meine wirklich nicht die App. Ist auch schön, die App dabei zu haben. Man hat mehrere Übersetzungen und auch da kann man markieren. Ja, ich weiß, die Argumente habe ich alle schon mal gehört. Aber eure Papierbibel, ich weiß, ich habe es auch schon öfter gepredigt. Das ist so wichtig, es ist so persönlich. Malt drin rum, markiert es euch. Guck mal, ich habe sogar UNO-Karten drin. Aber ich weiß, im Sprüche ist immer die UNO-Karte drin. Benutzt das Ding. Lass es nicht im Schrank verstauben. Bringt es mit zu Predigten. Vielleicht habt ihr hier gerade voll die coole Bibelstelle gehört und dacht, boah, die will ich mal wieder lesen. Zack, Stift raus, markiert. Ja? Ich weiß, ich habe mal in einer Josua-Gemeinde, jetzt habe ich es gerade zugeschlagen, ich habe hier gerade was gesehen. Ich dachte, ich weiß, ich war in der Josua-Gemeinde und es gab eine Predigt über Josua 1, Vers 7. Ja? Es geht um sich nicht fürchten. Und jedes Mal, wenn ich dieses Fähnchen sehe, erinnere ich mich dran. Preist den Herrn. Ja? Also eure Bibel sollte immer dazugehören. Es ist manchmal spannend, richtig ausgiebig Bibelstudium zu machen. Aber meistens kommen wir eh nicht dazu, ich weiß. Aber so ein bisschen sollte immer dazugehören. Ich habe jemanden neulich gehört, die gesagt hat, ich habe einen richtig tollen Bibelleseplan, da wird Johannes in 4 Monaten durchgenommen. Ja? Es gibt so Bibellesepläne, die macht die ganze Bibel in einem Jahr durch. Und ich dachte, cool, ein Bibelleseplan, was ein Evangelium in 4 Monaten durchnimmt. Ey, das muss tief gehen und das klingt so, als müsste ich nicht ein Kapitel pro Tag lesen. Bibel sollte immer dazu gehören. Und Gebet sollte immer dazu gehören. Und zwar, wie oft habt ihr schon gebetet? 20 Minuten lang, ihr sagt Amen und ihr stellt fest, es ging wieder mal nur um euch. Leider traurig, aber wahr, passiert es uns oft. Und es ist vollkommen in Ordnung, Gott unsere Sorgen zu bringen und ihn zu bitten. Das ist wirklich wichtig. Aber es sollte nicht all unser Gebetsleben bestimmen. Danksagung ist so wichtig. Und wir finden oft, dass Danksagung eigentlich das Ganze eröffnen sollte. Und ich habe einen guten Freund, der hat erzählt, wie er in seinem Auslandsjahr in Amerika war und jemanden getroffen hat. Und die Person fängt immer jedes Gebet mit Danksagung an und deswegen hat er das für sich auch beschlossen. Und diese Predigt darüber hat mich so geprägt, dass ich als Teenie da beschlossen hatte, ich möchte jedes Gebet mit Dank anfangen. Und wer mit mir schon mal gebetet hat, wird feststellen, dass das bei mir echt hängen geblieben ist. Ich möchte jedes Gebet mit Dank anfangen. Wenn Leute zu mir zum Gebet kommen, dann danke ich Gott erstmal für die Person und für die guten Dinge in dem Leben von der Person. Auch wenn ich die gar nicht kenne, aber ich weiß, es gibt genug Grund, dankbar zu sein. Dank sollte immer dazu gehören und Fürbitte. Für deine Freunde, für deine Familie, für deine Gemeinde, für deine Stadt. Oh, Pforzheim hat es so nötig. Betet für Pforzheim. Auch für euren, wenn ihr sagt, oh, ich wohne aber in Niefern oder so. Betet auch für den Enzkreis, das ist gar nicht das Ding. Aber unsere Gemeinde steht in Pforzheim und ich glaube, Pforzheim braucht Jesus so dringend. Betet für unsere Stadt, wir brauchen das. Und wir brauchen es als Gemeinde. Im Timotheusbrief sagt Paulus zu ihm, betet für die Könige und für alle Mächte, damit ihr ein ruhiges Leben habt. Ja, das ist ganz praktisch. Paulus, Timotheusbrief, lest ihn. Ja, er sagt auch zwischendurch, Paulus redet über was voll Geistliches und sagt, ach und für deinen Magen trink mal regelmäßig ein Glas Rotwein. Ja, und dann redet er über was Geistliches weiter. Super Briefe. Timotheus, betet für eure Stadt. Gebet sollte immer in euer Obergemach gehören. Und zuhören. Zuhören sollte immer dazu gehören. Weil so gut sind wir darin, unsere stille Zeit zu machen, Bibel zu lesen, wir beten, wir machen Fürbitte für uns und andere und dann sagen wir Amen und Gott denkt, ich wollte eigentlich auch noch was sagen und wir sind schon weg. Wie oft nehmen wir uns wirklich die Zeit, uns hinzusetzen und zuzuhören? Das Obergemach ist ein Ort des Wartens. Und die Jünger mussten eine ganze Weile warten, bevor der Heilige Geist kam. Und ich möchte es immer wieder neu in meinem Leben haben, dass ich warte. Weil ich glaube, dann werden wir anders von Gott erfüllt. Dann werden wir anders auf ihn ausgerichtet und hören anders zu. Baue es doch mal in deinem Leben ein und sag, ich versuche jetzt jeden Tag 5 Minuten mich hinzusetzen und einfach mal auf Gott zu warten. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du 5 Minuten ruhig in der Ecke gesessen hast. Aber es kann auch sein, dass Gott dich echt überrascht. Und vielleicht passieren die ersten Tage nicht so viel, aber ich bin hundertprozentig sicher, wenn du auf Gott wartest, dich hinsetzt und ruhig bist, dass er dir begegnen möchte und dass er dich herausfordert und dass er zu dir reden wird. Ihr seid alle in der Lage, Gottes Stimme zu hören. Und er will zu euch reden, er will zu uns als Gemeinde reden, aber wir hören oft nicht richtig hin. Warten ist ein Teil des Obergemaches. Und ich hoffe, ihr könntet jetzt meinen Gedankengang nachvollziehen, wie die beiden Dinge zusammengehören. Ich wünsche mir, dass wir alle in unserem Leben einen Ort finden, der eben wie dieses Obergemach ist. Kannst du nochmal die Obergemach-Punkte anwerfen? Dass wir einen Ort haben mit Gemeinschaft, des Dienens. Und damit meine ich weniger, dass wir Jesus dienen, sondern dass wir uns von Jesus dienen lassen. Er kann dir geistig die Füße waschen. Wie das aussieht, weiß ich nicht, aber er möchte dir dienen und dir begegnen. Ein Ort der Jüngerschaft und der Lehre, des neuen Bundes, des Wartens und des Betens, des Heiligen Geistes und der Wunder. Wie viele Wunder kannst du allein in deiner stillen Zeit erleben? Ich möchte es mir gar nicht ausmalen, aber Gott ist so gut und ich glaube, er hat so viel für uns und er ruft uns in seine Stille. Sagt, komm zu mir ins Obergemach. Jesus ist gegangen und hat versprochen, uns einen Raum zu bereiten im Himmel. Und Paulus sagt, es ist alles jetzt schon da, aber irgendwie noch nicht. Und dieses schon jetzt sind auch diese Räume. Und wenn man es jetzt mal übertragen sich vorstellt, glaube ich, wenn wir in unser geistliches Obergemach mit Gott gehen, dann ist es diese Räume, die Gott im Himmel für uns bereitet. Lass uns treffen mit unserem Herrn und unser Leben wird echt erfüllt werden, mehr erfüllt werden. Und vielleicht denkst du, Miri, das mache ich alles schon längst. Dann sage ich, preis den Herrn. Und es ist nur eine Ermutigung, weiterzumachen. Wenn du sagst, mir fällt es total schwer, ey, dann kommt gerne zu uns ins Gebet und wir sagen, wir stellen uns mit dir auf vor den Herrn und sagen, hier sind wir. Wir wollen mehr von dir und wir kriegen es nicht hin. Wir dürfen Gott sagen, wir wollen und wir schaffen es nicht. Aber ich würde ganz vorsichtig sein. Wenn ich Gott nämlich sage, Herr, ich möchte gerne, fordere mich heraus, dann müssen wir damit rechnen, dass er das auch tut. Und dann sieht es vielleicht anders aus, als wir uns es vorgestellt haben. Ja, deswegen bitte den Herrn, aber rechnet damit, dass es vielleicht anders ist, als ihr denkt. Ja, wenn wir den Herrn um Geduld bitten, dann wird er uns Situationen geben, wo wir Geduld brauchen. Ja, lass uns noch eine Runde zusammen beten und dann wollen wir den neuen Bund feiern. Dann wollen wir Abendmahl gemeinsam feiern. Jesus, ich danke dir, dass du Räume für uns vorbereitest, in denen du dich mit uns treffen möchtest, Räume der Gemeinschaft. Und ich bitte dich einfach, Herr, dass du uns hilfst, in unserem Alltag wieder mehr in eine Gegenwart zu kommen mit dir, Herr. Dass wir uns wieder neu Zeit nehmen, uns mit dir zu treffen, uns von dir dienen zu lassen, uns von dir unterweisen zu lassen. Herr, ich sehe mich danach, dass wir als Gemeinde einfach viel tiefer in deine Gegenwart kommen und mehr lernen, was es heißt, in dieser Stadt für dich unterwegs zu sein und dein Reich zu bauen. Und das können wir nur aus einer Begegnung mit dir. Das können wir nur, wenn wir uns Zeit nehmen, in deiner Gegenwart zu sein. Und ich danke dir, dass du so viel größer bist als unsere Schwächen, als unsere Beschäftigkeit, als die Momente, wo wir es nicht hinkriegen. Herr, deine Gnade ist so viel größer und sie ist jeden Morgen neu. Und nach dieser neuen Gnade jeden Morgen wollen wir uns ausstrecken. Und wir danken dir dafür, dass du einfach es gut mit uns meinst. Lass jetzt einfach diese Worte in unsere Herzen fallen und erinnere uns unter der Woche dran, was wir gehört haben und bewege es in uns. Wir wollen dir ähnlicher werden, Jesus. Und wir bitten, dass dein Wille geschieht. Amen.